Und wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf einige Verse aus Hebräer 6, nämlich die Verse 4 bis 6. Zu unserem heutigen Thema: hängt unser Heil am seidenen Faden, Heilsgewissheit, oder kann ein Christ wieder vom Glauben abfallen? Dazu Hebräer 6, die Verse 4 bis 6. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. So viel, wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du auch heute Morgen in unserer Mitte bist, dass du uns durch deinen Heiligen Geist im rechten Verständnis deines Wortes leiten willst, auch schwerwiegende Irrtümer und Missverständnisse auszuräumen, dieses seelsorgerlich so schwierige, komplexe und doch auch so wichtige Thema recht zu verstehen, einzuordnen, dass der Teufel auch missbraucht, um viele ihrer Gewissheit des Heils zu berauben oder aber auch sie in Sünde festzuhalten, ihnen schwer zu machen, deine vergebende Gnade anzunehmen, weil hier so viele Missverständnisse auch da sind. So leite uns durch deinen Heiligen Geist, bitten dich ganz besonders auch für diejenigen, die vielleicht noch gar nicht wirklich durchgedrungen sind zum ewigen Leben, zur persönlichen Gemeinschaft mit dir, dass sie doch auch heute Anreiz bekommen, durch dein Wort und deinen Geist ganz klare Sache mit dir zu machen. Und uns alle jetzt auch in deiner Gegenwart zur Ruhe kommen lässt, auch von alledem, was uns aus der zurückliegenden Woche bewegen mag oder vielleicht auch in Sorge treibt im Blick auf die vor uns liegende. Wir dürfen wissen, wir sind in deinen Händen geborgen als deine Kinder. Dafür loben und preisen wir dich. Amen. Den Kindern wünschen wir Gottes Segen im Kindergottesdienst. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören noch mal das Wort von Offenbarung 19, Johannes Offenbarung 19, Vers 8, das uns mit hineinnimmt in unser heutiges Thema. Offenbarung 19, Vers 8. Und es wurde ihr, nämlich der Frau, gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, das hochzeitliche Gewand rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit, genauer die Gerechtigkeitstaten der Heiligen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Der Anlass, uns heute dieser Frage zuzuwenden, hängt unser Heil am seidenen Faden, Heilsgewissheit oder kann ein Christ wieder vom Glauben abfallen? Das war ja am vergangenen Sonntag eben dieser Vers, Offenbarung 19, 8, über die Gerechtigkeitstaten der Heiligen. Ich hatte darauf hingewiesen, dass die Wiedergabe in vielen Übersetzungen eigentlich falsch ist, wo dann wiedergegeben ist Gerechtigkeit. Denn hier steht tatsächlich im Griechischen ein doch wesentlich anderes Wort. Hier ist nicht von der Gerechtigkeit die Rede, die Jesus am Kreuz vollbracht hat, sondern hier ist von den Gerechtigkeitstaten die Rede, die wir als Gerettete und Glieder des Leibes Christi aus der Kraft des Heiligen Geistes vollbringen. Insofern fiel mir bei der Vorbereitung nochmal auf, stimmt auch das bekannte Lied von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf nicht ganz. Viele kennen den ersten Vers auch als Gebet. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Den Begriff Ehrenkleid hat er da tatsächlich undifferenziert und letztlich falsch verwendet, denn er meint sicher das hochzeitliche Gewand. Aber das ist eben gerade nicht Christi, Blut und Gerechtigkeit, sondern das sind die Gerechtigkeitstaten. Gerechtigkeit, das wird daran deutlich, ist keine Theorie. Auch das ist sehr wichtig, gerade im evangelischen Raum. Wir sehen das auch Römer 5, Vers 18. Auch da, meist nicht ganz präzise übersetzt, lesen wir, so kommt auch durch die Gerechtigkeitstat, so widerwörtlich, des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Schlachter 2000 weist in der Fußnote immerhin darauf hin, hier Römer 5, 18, dass an dieser Stelle auch die gerechte Tat gemeint sein kann. Ich muss aber korrigierend, präzisierend sagen, nein, die kann hier nicht nur gemeint sein, die ist hier definitiv gemeint. Es war eine ganz konkrete Tat, nämlich das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz, durch die unsere Rechtfertigung vollbracht wurde. Warum? Woran liegt das? Dass in vielen, vor allem im evangelischen Raum, im Umlauf befindliche Predigten bis hin zur Schlachter 2000 nicht mit Gerechtigkeitstat übersetzt wird, was eigentlich absolut richtig ist, sondern mit Gerechtigkeit. Ich denke, der Punkt liegt darin, evangelische Christen tun sich extrem schwer mit Taten. Sie haben es mehr mit dem Wort. Und das erklärt manche Schlagseite. Denn Wort und Tat gehören untrennbar zusammen. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht überraschend, ich habe ein paar Bibelausgaben in meinem Regal stehen, die katholische Einheitsübersetzung, das wissen wir, die Katholiken, die haben es mehr mit den Taten. Nicht so insbesondere mit der Gnade, da spielt die Tat näher eine Rolle. Die sind dann ganz ungeniert dabei und übersetzen an dieser Stelle völlig richtig mit den gerechten Taten der Heiligen, Offenbarung 19,8. Übrigens auch zum Beispiel Menge und Gute Nachricht sind da präzise. Wobei ich am vergangenen Sonntag betont habe, mit Werke Gerechtigkeit hat das trotzdem alles gar nichts zu tun. Es geht vielmehr um einen klaren und einfachen biblischen Zusammenhang, mit dem sich allerdings viele evangelische Christen seit Martin Luther erstaunlich schwer tun. Luther hatte auch damit seine Schwierigkeiten. Wissen wir, wahrscheinlich viele wissen es von euch, mit der strohenden Epistel dem Jakobus, weil der auf die Werke hinweist, hat es der Luther gar nicht so gehabt, hat sich daran erheblich gerieben. Es geht aber um den ganz biblisch selbstverständlichen Zusammenhang von Glauben und Werken. Nur gilt es eben, diesen Zusammenhang richtig zu verstehen. Der Zusammenhang ist anschaulich ausgedrückt von Jesus in Johannes 15, Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Jesus sagt zum Beispiel von Rebe und Weinstock, eine Rebe, die mit dem Weinstock verbunden ist, die bringt ganz natürlich Frucht hervor. Der muss man das nicht befehlen, die tut das ganz von selbst, weil die Kraft des Weinstocks in sie hineinfließt und diese Frucht an ihr wachsen lässt. Ganz ähnlich ist gar kein typisch neutestamentlicher Gedanke, der ist im Alten Testament schon angekündigt. Und ausgesagt, etwa Jeremia 17, Vers 7 und 8. Auch ein Wort übrigens, das seit vielen Jahren in meinem Büro neben dem Schreibtisch hängt, von wem ich das mal zugesprochen bekommen habe, weiß ich gar nicht mehr. Da lesen wir, gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt, denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Auch diesem Baum muss man das nicht befehlen. Da muss niemand mit der Rute daneben stehen und sagen, du böser Baum, bring auch ordentlich Früchte. Manche meinen auch in frommen Gemeinden, das müsse so ungefähr laufen. Es müsse immer einer da sein, der den Christen sagt, liebe Leute, ihr müsst aber auch gute, viele gute Taten vollbringen, sonst ist das mit eurem Christsein nichts. Ja? Das ist überhaupt nicht die Zielrichtung der Bibel. Der Grundgedanke ist ein ganz anderer. Erstens ist eine klare Bedingung genannt, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der also im Vertrauen auf den Herrn in einer persönlichen Beziehung fest mit diesem verbunden ist, wie die Rebe mit dem Weinstock. Dem fließt aus dieser persönlichen Beziehung ständig die Lebenskraft des allmächtigen Gottes zu. Und aus dieser Lebenskraft heraus bringt nun ein solcher Baum ganz selbstverständlich ohne Aufhören Früchte. Auch Hitze und Trockenheit können das nicht aufhalten, denn er ist ja permanent mit der Lebenskraft des allmächtigen Gottes, hier mit dem Wasser dargestellt, verbunden. Psalm 1, wissen wir, formuliert den Gedanken ganz ähnlich. Und diese Früchte sind die Gerechtigkeitstaten der Heiligen. Das ist der Bogen zu Offenbarung 19,8. Dabei sind sie genau genommen, wenn wir so wollen, gar nicht eigentlich die Taten der Heiligen, nicht in dem Sinne, dass die sie aus eigener Kraft vollbracht hätten, sondern es sind Früchte des Heiligen Geistes. Durch seine Kraft werden sie ja hervorgebracht. Aber indem diese Früchte sich in unserem Leben zeigen, sind sie der Beweis dafür, dass wir tatsächlich im Glauben in der persönlichen Beziehung mit Jesus Christus stehen. Und das ist genau das, was Jesus Matthäus 7, Vers 16 sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. An den Früchten, an den Taten eines Menschen erkennt man, welcher Geist ihn bewegt und motiviert. Und wovon der Herrenbruder Jakobus schreibt, diese oft so missverstandene und ärgernisbereitende Stelle, die ganz ohne Grund Ärgernis bereitet, zeige mir deinen Glauben ohne Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Jakobus 2,18. Nicht die Werke machen den Glauben, aber sie erweisen das Vorhandensein von Glauben, von der lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Ein Glaube, der keine Werke hat, ist tot. So wie eine Rebe, die vom Weinstock abgeschnitten ist und deshalb keine Frucht mehr bringt, weil sie verdorrt ohne Lebenssaft. Auf genau derselben Linie liegt, was der Apostel Johannes fortwährend betont und auch in Worten Jesu direkt zum Ausdruck bringt. Wer mich liebt, das heißt, wer in der lebendigen persönlichen Beziehung mit mir lebt, der hält meine Gebote. Der bringt selbstverständlich fortlaufend die Früchte des Glaubensgehorsams hervor. Der hält meine Gebote. Das alles ist eine geistliche Selbstverständlichkeit, ein ganz natürlicher Vorgang. Wiederholen nochmal, da muss man nichts befehlen. Und deshalb müssen wir diese Taten auch nicht überbetonen, aus Angst, die könnten zu kurz kommen. Das wäre ganz gegen das biblische Anliegen. Wir sehen das deutlich an Johannes 15, Vers 4, da sagt Jesus nicht, bringt viel Frucht. Er sagt, bleibt in mir. Denn wenn wir in ihm bleiben, dann wird die Frucht ganz automatisch hervorgebracht. Also ist wichtig, dass wir die richtige biblische Intention und Blickrichtung haben. In Jesus bleiben, darum geht's. Nicht Ärmel hoch und jetzt müssen wir noch viel mehr für den Herrn schaffen. Der bringt dann schon, wenn wir mit ihm verbunden sind, uns auf Trab durch seinen Geist. Ja? Also wir müssen keine Angst haben, echte Jesus-Nachfolger könnten nicht genug fromme Werke tun. Wir müssen unsere Glaubensgeschwister und die Glieder der Gemeinde nicht ständig antreiben. Das tut nämlich ein ganz anderer, welcher der Geist Gottes treibt. Die sind Gottes Kinder, Römer 8,14. Nicht der Pastor, nicht die Ältesten, nicht die Glaubensgeschwister, auch nicht ein pseudo-frommer Blockwart müssen einander antreiben. Das tut der Geist Gottes. So hat es der Herr ja schon im Alten Testament durch den Propheten Hesekiel angekündigt, immer wieder total begeisternd. Ich werde so oft mit der Frage konfrontiert, auch in diesen Tagen immer wieder, Altes und Neues Testament, passt das überhaupt zusammen? Ja, wir sehen es auch hier wieder, so diese treffliche, absolute Übereinstimmung der Gedanken, der Aussagen. Hesekiel 36, 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das heißt, das Herz, das sich ständig halsstarrig gegen den Willen Gottes sträubt und wehrt, wird der Herr austauschen durch ein Herz, das gerne seinen Willen tut, weil es ihm völlig vertraut. Das geschieht bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung durch den Heiligen Geist. Da geschieht gewissermaßen diese geistliche Herztransplantation. Und deshalb nochmal, brauchen wir nicht ständig von außen anzutreiben, weil der Herr ja längst den inneren Antrieb, den Heiligen Geist, eingebaut hat. Mir ist das auch schon vor Jahren aufgefallen am biblischen Bild des Hirten. Wenn wir an unsere Hirten denken, dann fehlt beim biblischen Hirten etwas. Weiß einer was? In der Begleitung. Was haben unsere Hirten in der Regel, wenn sie mit der Schafherde unterwegs sind, immer dabei? Ein Hund. Wie oft habt ihr einen Hütehund in der Bibel schon gesehen? Mir ist noch keiner aufgefallen. Weil das biblische Prinzip des Hirten ein ganz anderes ist. Die Gemeinde Jesu braucht keinen wadelbeißenden Hütehund, der ständig die Gemeinde umkreist, ob da ja keiner aus der Reihe tanzt, ob alle auch gleich brav die Richtung einhalten und auch keines träge hinterher trottet, dem mal wieder ordentlich kräftig auf die Sprünge geholfen werden muss. Das biblische Prinzip kommt ganz ohne Hütehund aus. Das biblische Prinzip heißt, in den Worten Jesu gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Die brauchen nur die Stimme des guten Hirten, die brauchen keinen Hund, der sie in die Waden beißt. Ja, ganz wichtig. Wir dürfen an dieser Stelle zwei Bereiche nicht miteinander vermengen, nämlich die Grundlage unseres Heils und die Folgen unseres Heils. Kann man nicht intensiv genug betonen, so wichtig die Gerechtigkeitstaten sind als Ausweis unseres Glaubens, sie schaffen nicht unser Heil. Sie gefährden es übrigens auch nicht, kommen wir im zweiten Teil der Predigt drauf. Gerettet werden wir einzig und allein aufgrund der Gerechtigkeitstat, die Jesus am Kreuz von Golgatha für uns vollbracht hat. Aber das Gerechtigkeitsgewand, das Hochzeitsgewand, das Ehrenkleid, um es mit Zinzendorf zu sagen, ist eben nicht die Ursache unserer Rechtfertigung, sondern stellt die Folge unserer Rechtfertigung, den sichtbaren Erweis dar. Das ist wichtig zu unterscheiden. Es gibt im frommen Bereich leider eine ungute Schwerpunktverschiebung, die dann tatsächlich leicht Züge von Werkegerechtigkeit annehmen kann. Möglicherweise muss man sagen, heute zunehmend gab. Also ich erinnere mich noch in meiner Kindheit und Jugend, da war das in frommen pietistischen Kreisen der erhobene Zeigefinger leider weit verbreitet und hat manchmal auch die Jesus-Nachfolge vergällt. Heute vielleicht eher noch die Ausnahme. Trotzdem ist es wichtig, es zu betonen, es ist eine falsche Schwerpunktverschiebung, wenn man den Gläubigen Druck macht, nur ja fleißig fromme Werke zu tun, missionarisch aktiv zu sein, sich reichlich in der Gemeinde einzubringen und. Also ich habe es auch da und dort noch, ist eine Gefahr, auch bei unseren modernen Gemeindemanagern, die keine Hirten mehr sind, sondern Manager. Denn die brauchen einen Stab von Mitarbeitern, die ordentlich bei der Stange zu halten sind. Und ich habe leider auch vor nicht allzu langer Zeit so Predigten gehört, die in diese Richtung gehen, die eigentlich mehr Mitarbeitermotivation und Manipulation waren als Verkündigung des Evangeliums. Kann bewusst oder unbewusst geschehen von Leitern christlicher Gemeinden oder Werke, die dadurch eine möglichst große und fleißige Schar von Mitarbeitern aktivieren und bei der Stange halten wollen, ist eine gefährliche Versuchung. Denn eigentlich sollten die, wie gesagt, nicht vom Pastor und den Ältesten, sondern vom Geist Gottes getrieben werden, sich zu engagieren im Rahmen ihrer Kräfte und Möglichkeiten. Noch gefährlicher wird's, wenn man diesen Druck durch einen ständig erhobenen Zeigefinger erhöht und direkt oder indirekt mit der Verlierbarkeit des Heils droht. Damit kommen wir zum zweiten Teil der Predigt. Dieser Druck muss gar nicht unbedingt von außen kommen. Ich würde sogar sagen, viel gefährlicher ist er, wenn ihn die Menschen sich selbst machen. Indem sie ständig etwa Angst haben, durch Sünde das Heil wieder zu verlieren oder sich quälen mit der Frage, ob sie es, nämlich das Heil durch Sünde, möglicherweise schon längst verloren haben. Es geschieht oft deshalb, weil der Mensch nach meiner Beobachtung, auch das wiedergeborene Gotteskind, eine rätselhafte Neigung hat, das aus dem Wort Gottes für sich zu nehmen, was überhaupt nicht ihm gesagt ist. Also das gilt aber in der Regel immer in alle möglichen Richtungen. Ich beobachte das seit mittlerweile fast 40 Jahren im Dienst im Reich Gottes. Der Mensch nimmt sehr gerne das aus der Bibel für sich, was ihm überhaupt nicht gilt. Deshalb ganz wichtig hinzugucken, ist das wirklich mir gesagt oder jemand ganz anderem. Und zu diesen falsch angewandten Worten gehören diese Worte aus Hebräerbrief. Wir haben Hebräer 6 als Lesung gehört. Oder etwa die Aussage Jesu über die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wie auch der Abschnitt 1. Johannes 3, 6 bis 9. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Es gibt viele Geschwister, die zucken da total zusammen und sagen, aber ich habe doch, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, schon gesündigt. Und dann steht schon der Teufel da. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Okay, also deine Bekehrung war nicht echt oder du hast sie wieder verloren. Denn wer sündigt, gehört nicht zu Jesus. Der ist vom Teufel. Mit Hilfe dieser und anderer Bibel wurde drangsaliert, Satan, sensible Gotteskinder, durch andere Gemeindeglieder, die mit erhobenem Zeigefinger neben ihnen herlaufen, oder durch ihr eigenes Gewissen. Und er redet ihnen teilweise sehr erfolgreich ein, du hast gesündigt. Und das sogar mutwillig. Nachdem du die Gnade geschmeckt hast, jetzt bist du ewig verloren. Es gibt keine Rettung mehr für dich, denn du hast den Sohn Gottes wiederum gekreuzigt und zum Gespött gemacht. Jetzt geht's dir wie Esau, der hat zwar auch unter Tränen umkehren wollen, aber er konnte nicht mehr. Dein Weg geht jetzt nur noch schnurgerade in die Hölle. Hängt unser Heil wirklich so am seidenen Faden, dass wir ständig Angst haben müssen, es durch eine mutwillige Sünde für immer und ewig zu verlieren? Die Frage, der wir uns jetzt im zweiten Teil der Predigt noch mit Konzentration widmen wollen. Wäre ein solches Leben ein Leben in der Freude Christi? Wäre das ein Leben unter der Zusage Jesu, fürchte dich nicht? Wahrscheinlich nicht. Wir müssen zwar die entsprechenden Aussagen des Wortes Gottes durchaus ernst nehmen, aber wir dürfen nie so darüber reden, dass dadurch die Gewissheit des Heils in Frage gestellt wird. Die Reformatoren haben an dieser Stelle sehr sensibel unterschieden zwischen Heilsgewissheit und Heilssicherheit. Die Heilssicherheit, die meint, sich auf dem, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, ausruhen zu können und dann gegebenenfalls einfach so weiterzumachen, leichtfertig auf die Gnade hin zu sündigen. Das wäre eine falsche Heilssicherheit. Und um der zu wehren, sind auch solche Worte wie Hebräer und so weiter gesagt. Das darf aber nie unsere Heilsgewissheit in Frage stellen. Die Fröhlichkeit zu wissen, dass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Unser Heil hängt nicht am seidenen Faden. Es liegt sicher und geborgen in den starken Händen unseres Herrn. Und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Das hat er uns zugesagt. Unsere Namen sind eingeschrieben im Buch des Lebens. Und um es an diesem Bild zu sagen, der himmlische Vater sitzt nicht ständig über dieses Buch gebeugt mit einem dicken Radiergummi in der Hand, um unsere Namen möglichst schnell wieder auszuradieren, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben. Es wäre aber, wie gesagt, ganz falsch, diese Abschnitte zu meiden. Es hilft niemand was, denn sie stehen ja in der Bibel. Sie sind Teil der göttlichen Offenbarung und wir wissen, dass es sie gibt. Und es geht darum, sie richtig zu verstehen. Als erstes, worin besteht die Schwierigkeit dieser Aussagen? Sie stehen in einer Spannung zur Heilsgewissheit. Nach strenger menschlicher Logik schließt die Möglichkeit des Abfalls die persönliche Gewissheit des Heils eigentlich aus? Ich sage immer wieder, es gibt solche Punkte in der Bibel, zum Beispiel auch die Frage der Erwählung, auch so ein ganz heikles Thema. Das ist deshalb ein ganz großes Problem, weil die Bibel von der Erwählung eindeutig redet, die menschliche Logik aber sich nur dann eine doppelte Erwählung sowohl zum Heil wie auch zur Verdammnis vorstellen kann. Und deshalb knallen da die Fronten aufeinander, wie an dieser Stelle auch. Und dann gibt es Gemeinden, die sich nur noch wesentlich darüber definieren. Die einen sagen, Heilsgewissheit A und O, wer was anderes sagt, ist kein rechter Christ, hat bei uns keinen Platz. Die anderen sagen, nein, wir müssen unnachgiebig an der Verlierbarkeit des Heils festhalten, wer was anderes behauptet, hat bei uns keinen Platz. Peng. Nein, da kommen wir mit unserer menschlichen Logik an unsere Grenzen. Wir müssen feststellen, die Bibel sagt das eine, sie sagt auch das andere. In der Ewigkeit werden wir es mal zusammenkriegen, hier auf dieser Erde kriegen wir es nicht zusammen. Nicht ganz sauber von der Logik. Wir haben zwei Aussagen der Schrift, müssen die Spannung aushalten, dürfen aber den Schwerpunkt setzen auf der Tatsache, dass wir unseres Heils gewiss sein dürfen. Problem, wenn ein Herausfallen aus der Gnade grundsätzlich möglich ist, wer hat dann die individuelle persönliche Garantie, dass er diese Fehler nicht macht, dass er davor bewahrt bleibt? Und dann ist die Frage, hängt dann doch dieses Damoklesschwert des Verderbens über dem Leben eines jeden Gotteskindes? Deshalb die Frage, können Christen wirklich wieder vom Glauben abfallen? Das hängt ganz unmittelbar mit unserem ersten zusammen und schauen wir mit dem rechten Verständnis von Gerechtigkeitstaten. Es geht nämlich an beiden Stellen, wie wir gesehen haben, nicht in erster Linie um die Taten, sondern um das, was uns treibt. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle auch. Von wem redet Gottes Wort in diesen Abschnitten? Schauen wir es uns mal stellvertretend an Hebräer 6, Verse 4 und 5 an. Redet von denen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes wahrhaft teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. Wir brauchen den griechischen Urtext gar nicht zu bemühen. Gottes Wort macht mit diesen Aussagen klar, mit mehreren, da genügt im Prinzip schon jede einzelne für sich, um deutlich zu machen, hier ist wirklich die Rede von wiedergeborenen Gotteskindern. Gottes Wort sagt, sie haben die himmlische Gabe geschmeckt. Sie hatten nicht einfach nur eine theoretische Erkenntnis der biblischen Wahrheit. Diese Wahrheit hat ihr Leben ergriffen. Sie sind des Heiligen Geistes teilhaftig geworden. Die Kraft Gottes hat in ihrem Leben gewirkt. Ich weise immer wieder auch hin aufs vierfache Ackerfeld. Da haben wir den ersten Acker, der Weg. Da ist geistlich nichts passiert. Da kam der Teufel schon, bevor der Samen keimen und Wurzel schlagen konnte. Aber beim zweiten und dritten bewegen wir uns in einem ähnlichen Bereich. Da fing geistlich was an zu wachsen. Da hat was Wurzel geschlagen, wurde dann aber vom Unkraut etc. überwuchert. Wir müssen das ernst nehmen. Wir haben da eine breite biblische Linie, die das deutlich macht. Das ist eine durchaus nicht zu leugnende Gefahr. Die Kraft Gottes, so sagt es Hebräerbrief hier, hat in ihrem Leben gewirkt. Hebräer 10, Vers 26 bis 31 setzt diese Aussagen fort, knüpft mit weiteren Hinweisen an, nämlich, dass diese Menschen die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben und durch das Blut Jesu geheiligt wurden. Die sind wirklich geheiligt worden. Auch in Hebräer 10 ist eindeutig, dieses Wort redet von Menschen, die zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt sind. Und erkennen ist ja ganz wichtig, ist in der Bibel nie einfach nur ein theoretischer Vorgang. Der Begriff wird auch verwendet für den Vollzug der Ehe. Es wird bestätigt, dass diese Menschen durchs Blut Jesu geheiligt sind. Es ist die Rede von persönlicher Gemeinschaft, von Heiligen im echten biblischen Sinne. Das ist die Ausgangslage, soweit so gut. Aber nun redet Gottes Wort von der Möglichkeit, dass solche Menschen sich von der Wahrheit abwenden. Dass sie damit aus der Gnade herausfallen und einem schrecklichen Verderben entgegengehen, Hebräer 6, Vers 6, und doch abgefallen sind, für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Hebräer 10 sagt es noch etwas ausführlicher, Verse 26 und 29, beschreibt die Abgefallenen als solche, die mutwillig sündigen, nachdem sie Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben und den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht haben. Harte Worte. Schauen wir uns aber diesen Abschnitt genauer an, diese Abschnitte, damit wir sehen, von welcher Sünde Gottes Wort tatsächlich redet. Denn wir sind jetzt bei einer unmittelbaren seelsorgerlichen Problematik. Wenn es eine solche Sünde gibt, die wieder von Jesus trennt, durch die wir das Heil unwiderruflich verlieren können, welche Sünde ist das und wie kann ich wissen, ob ich diese Sünde begangen habe? Das ist ja genau der Punkt, der dann entsprechend Not machen kann, viel Not. Gottes Wort sagt, diese Menschen haben mutwillig, willig, vorsätzlich gesündigt. Diese Formulierung verursacht manche Not, denn, Hand aufs Herz, hat noch niemand von uns etwas getan, obwohl er wusste, dass es Gott nicht gefällt. Und er hat es trotzdem getan. Also hat er doch mutwillig gesündigt. Vermute mal, dass in der Kirche heute Morgen kein einziger dabei ist, dem das noch nie passiert ist. Also fallen wir alle unter diese Definition. Ja, er hat mutwillig eine Einzelsünde begangen. Vielleicht sogar eine ganze Reihe von Einzelsünden. Vielleicht immer wieder in derselben Sache. Aber liebe Geschwister, genau davon redet Gottes Wort hier nicht. Das zeigt uns die genauere Betrachtung des Wortes sündigen. Und wenn wir auch nachher noch den Begriff mutwillig angucken, die Sache, und auch die Formulierung abgefallen sind in Hebräer 6. Beide Worte sind im Griechischen Partizipien. Fällt uns schwer, die Bedeutung zu verstehen, auch schlecht zu übersetzen, weil wir im Deutschen selten mit Partizipien formulieren. Partizipien benennen aber im Griechischen nicht eine einzelne Tat, sondern sie benennen das, was der Mensch fortlaufend tut, immer wieder und regelmäßig, absichtlich. Das ist Teil und Ausdruck seines Wesens, seiner inneren Haltung Gott gegenüber ist. Das ist ganz wichtig, auch beim Stichwort mutwillig. Ich musste heute Morgen noch darüber nachdenken, gerade in grenzwertigen Situationen kann man ja auch die Grenze besonders deutlich ziehen. Verfolgung gehörte zur Gemeinde Jesu von Anfang an dazu. Und dann gab es die Märtyrer, die singend oder vielleicht auch weniger singend in den Märtyrertod in die Löwengruben gestiegen sind etc. Es gab aber auch von Anfang an diejenigen, die nicht die Kraft hatten durchzuhalten und die ihren Glauben verleugnet haben. Von diesen gab es dann aber auch wieder solche, die haben das nach einiger Zeit bereut. Und jetzt gab es in der ersten Christenheit die spannende Frage, wie gehen wir mit denen um? Die einen haben gesagt, nein, das sind Verräter und Verleugner. Die haben in unseren Reihen nichts mehr zu suchen. Die haben sich vom Herrn getrennt. Unmöglichkeit der zweiten Buße aus und vorbei. Ist aber falsch, weil sie den Begriff mutwillig nicht verstanden haben. Es geht nicht entscheidend darum, ob ich etwas tue und weiß, was ich tue, sondern ob ich es von Herzen tue. Diejenigen, die Jesus verleugnet haben, obwohl sie eigentlich wussten, dass es falsch ist, ihn aber lieb haben, aber dem Druck nicht standgehalten haben. Es war nicht ihre Herzensentscheidung. Es war etwas eigentlich gegen ihren Willen, wozu sie sich haben nötigen lassen. Wir denken heute zum Beispiel an die Spritze. Wie viele haben die Spritze? Mir hat diese Woche ein Lehrer angerufen, hat gesagt, von meinen Schülern hat, soweit er sieht, so gut wie keiner freiwillig angenommen. Aus Überzeugung. Die meisten haben sich einfach dem Druck gebeugt, das ist ein Unterschied. Sie haben sich zwar dafür entschieden, aber sie haben es nicht wirklich willig getan, sie haben es gedrängt, genötigt, manipuliert etc. getan. ist ein Unterschied. Und wer dann wieder Buße tut, der kann auch wieder zurückkommen. Also daran, das ist ganz wichtig. Gottes Wort redet nicht von Menschen, die einmal oder auch mehrfach durch Sünde vom rechten Weg abgefallen sind. Auch nicht von solchen, die wussten, dass es falsch ist, sondern von solchen, die das von Herzen getan haben, denen die Sünde jetzt wirklich ihrem eigenen Wesen wieder entspricht, die ihrem Wesen nach, ihrer inneren Haltung nach abgefallene sind. Die haben sich nicht durch einzelne, auch wiederholte Taten, sondern grundsätzlich von Jesus und seinem Wort getrennt. Das Sündigen, das Missachten des Wortes Gottes, die innere Rebellion gegen Gott ist Teil ihres Wesens geworden. Sie wollen Gott nicht mehr gehorchen, aus eigenem innerem Antrieb heraus, nicht durch andere Umstände etc. genötigt, sondern weil sie selber so entschieden haben. Sie haben in ihrem Herzen gar nicht mehr den Drang, gar nicht mehr die Liebe, gar nicht mehr das Anliegen, es dem Herrn recht zu machen. Darin sind sich übrigens, soweit ich sehe, alle Ausleger einig. Hier ist von Menschen die Rede, die grundsätzlich beschlossen haben, Gottes Wort nur so weit für sich gelten zu lassen, wie es ihnen in den Kram passt. Ich zitiere stellvertretend einen der Ausleger. Er schreibt, hier geht es nicht um einzelne Vergehen, sondern um die bewusste Absage der empfangenen Wahrheitserkenntnis. Das als wahr Erkannte wird ganz bewusst verworfen. Und zwar mit einer Herzens- und Willensentscheidung, die von innen kommt, nicht von außen genötigt. Nicht manipuliert, sondern ganz bewusst. Wer das tut, befindet sich damit aber in einer bewussten, überzeugten inneren Rebellion gegen Gott. Also ich denke, wir können jetzt gerade in unserer heutigen Situation ein Beispiel der Spritze sehr, sehr gut veranschaulichen, was wirklich eine tatsächlich vollumfänglich eigenverantwortliche, bewusste Entscheidung ist, wobei ich auch diejenigen unter bewusst herausnehmen würde, die es durch Manipulation, denen man einfach die Hucke voll gelogen hat, über die Unschädlichkeit und über die Wirksamkeit und so weiter. Denn eine bewusste Entscheidung, für die ich auch verantwortlich bin, setzt ja auch nach unserer Rechtsprechung meines Wissens eine ehrliche Information über Risiken und Nebenwirkungen voraus. Also wir merken, sowohl Druck wie Manipulation reduzieren dieses Maß an Verantwortung. In diesen Themenbereich gehört dann auch die Sünde gegen den Heiligen Geist. Die wird eigentlich an dieser Stelle fast immer mit in den Blick genommen. Wobei ganz wichtig ist, die Sünde gegen den Heiligen Geist setzt nicht zwingend voraus, dass jemand wirklich zum Glauben an Jesus gekommen ist. Er muss eine Erkenntnis haben, ja, von Wahrheit, aber keine persönliche Beziehung zu Jesus. Die Sünde wider den Heiligen Geist, das ist ganz, ganz wichtig, weil es da unheimlich viele Missverständnisse gibt, ist im Zusammenhang von Matthäus 12 und Markus 3 ganz exakt definiert. Jesus hat in der Vollmacht des Heiligen Geistes Dämonen ausgetrieben, das ist in beiden Fällen der Hintergrund. Jetzt kommen Pharisäer und Schriftgelehrte als Vertreter der jüdischen Führungsschicht und sagen, Jesus habe das durch Beelzebub in der Kraft Satans getan. Die Sünde wider den Heiligen Geist liegt nicht in dieser Behauptung an sich. Ich sage immer wieder, ein ganz scharfer, missbrauchter Charismatiker und Pfingstler, die sofort kommen und sagen, der hat die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, weil sie sagen, da wären Dämonen im Werk, wo es doch der Heilige Geist ist. Es liegt nicht an der Behauptung an sich, sondern dass sie wider besseres Wissen geschieht. Das ist der Knackpunkt. Wir müssen zum rechten Verständnis zurückkehren, im Leben Jesu zur Begegnung mit Nikodemus, Johannes 3. Da schleicht sich der Pharisäer Nikodemus, der ja auch zum Hohen Rat gehört, in der Nacht zu Jesus. Und dieser Repräsentant der Pharisäer und des Hohen Rats sagt zu Jesus, Rabbi. Schon mal das erste klare Bekenntnis, er nennt Jesus Rabbi. Wir wissen. Halten Sie nicht für möglich? Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Und niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Das heißt, eine repräsentative Mehrheit der Pharisäer und Schriftgelehrten und des Hohen Rats haben messerscharf an den Wundertaten Jesu erkannt, so kann einer nur handeln, wenn Gott mit ihm ist. Er ist von Gott gesandt. Das wussten sie. Wenn sie dann aber später behaupten, Jesus tue diese Wunder in der Kraft Satans, dann bezeichnen sie ganz bewusst mit böser und negativer Absicht Gottes Handeln als Handeln Satans. Und das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Die Sünde wahrscheinlich auch zum Tod, von der 1. Johannes 5, 16 spricht, ohne sie allerdings näher zu definieren. Wir sehen hier das gleiche Grundprinzip einer Sünde, die dauerhaft von Gott trennt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten erkannt, zwar keine persönliche Beziehung zu Jesus, aber sie haben die Wahrheit erkannt, dass Jesus von Gott gesandt ist. Aber sie verschließen ihre Herzen dieser Erkenntnis und beharren auf dem Gegenteil. Es ist also eine bewusste, ihr ganzes Leben bestimmende Rebellion gegen Gott. Ich fasse das bisher Erkannte zusammen. Gottes Wort redet im Hebräerbrief nicht bei der Sünde wider den Heiligen Geist, aber im Hebräerbrief von Menschen, die in einer echten persönlichen Beziehung mit Jesus gelebt haben. Solche Menschen können aus der Gnade fallen und ihr Heil verlieren, wenn sie sich bewusst und fortlaufend von dem abwenden, was sie durch den Heiligen Geist als richtig erkannt haben. Aber es geht hier nicht um einzelne Sünden. Es geht auch nicht um eine Kette von Einzelsünden. Es geht um eine bewusste und grundlegende Ablehnung Gottes und seines Wirkens. Also das ist ganz entscheidend. Es geht nicht darum, wie oft und wie lange in seinem Leben ein Mensch gegen Gott gesündigt hat, sondern ob dieses Handeln Ausdruck einer bewussten Entscheidung gegen Gott ist. Das ist der Punkt. Im Blick auf andere ist kaum möglich zu entscheiden, ob das für sie zutrifft. Wir können zwar Rebellion gegen Gott feststellen, wir können aber nie mit letzter Gewissheit sagen, ob ein Frommer zuvor wirklich jemals zum Glauben gekommen ist oder ob das eben immer nur ein frommer Heuchler war. Allerdings müsste es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten extrem viele fromme und sehr überzeugend auftretende Heuchler gegeben haben, wenn wir uns das heutige Maß an Abfall anschauen. Ich befürchte leider, dass eine nicht geringe Zahl dieser Menschen sich tatsächlich aus Gründen der Feigheit und Bequemlichkeit aufs familiäre Rücksichtnahme, ganz große Gefahr. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, liebe Geschwister, Hand aufs Herz, war für mich, seit wir geheiratet haben, Kinder bekommen haben, ein fast tägliches Gebetsanliegen. Herr, lass mich konsequent bleiben, auch wenn es meine eigenen Kinder betrifft. Das ist nicht gesagt. Das ist nicht gesagt. Ich habe es bei vielen bis dahin frommen, guten Männern erlebt. Viele Namen auch von Bekannten. Da war ganz klar, der Herr hat der Frau das Lehr- und Leitungsamt in der Gemeinde nicht zugedacht. Und dann hat die eigene Tochter Theologie studiert. Und dann hat die ganze Erkenntnis, die man bis dahin hatte, nichts mehr gegolten. Und man hat sich gegen Gottes Wort entschieden. Familiäre Rücksichtnahme, finanzielle Gründe und so weiter. Ich befürchte, dass eine nicht geringe Zahl von Menschen sich aus diesen und anderen Gründen bewusst wieder vom Weg der Wahrheit abgewandt haben. Woher weiß ich aber, und das ist die viel relevantere Frage, denn wir haben nicht die Aufgabe, über andere zu urteilen, das überlassen wir dem Herrn, die seelsorgerlich relevante Frage ist, woher weiß ich, ob das mich betrifft? Adolf Schlatter gibt die Antwort mit einem Beispiel. Es ist zweifellos, sagt er, dass einer für immer lahm werden kann, nimmt also ein körperliches Beispiel, sodass es keine Heilung mehr für ihn gibt. Soll ich jetzt, wenn meine Füße wehtun, mich hinsetzen und jammern, viele Leute werden unheilbar lahm? Sicherlich bin ich's auch. Sicherlich kann ich nie mehr gehen. Und jetzt sagt Schlatter, mach die Probe. Versuch aufzustehen. Es gilt auch hier die Probe zu machen, ob wir unseren Willen noch von der Bosheit trennen können und sie zu richten und zu hassen vermögen. Das ist der Punkt. Also ich finde, dass Schlatter das außerordentlich trefflich gesagt hat. Das ist wirklich der Knackpunkt. Können wir uns noch von der Bosheit trennen? Können wir die Sünde in unserem Leben noch richten und hassen? Denn selbst wenn wir, ich sag mal, bis da oben in Sünde versunken sein sollten, dass die Wogen der Sünde meterhoch über uns zusammengeschlagen haben, wenn wir sie noch hassen in unserem Herzen und sie nicht gerne tun, dann ist es ein Zeichen, dass der Geist Gottes noch in unserem Herzen wirkt. Denn er schafft den Hass gegen die Sünde. Er schafft das Urteil in uns, dass wir erkennen, das ist falsch und dass wir es eigentlich von Herzen nicht wollen. Ganz wichtig, Gottes Wort redet von diesen ernsten Möglichkeiten, dass ein Mensch auch wieder auf falsche Wege geraten kann und das Heil verlieren, nicht damit wir in Verzweiflung versinken, sondern damit wir uns mit umso größerem Ernst und Eifer von der Sünde abwenden. Und ein ganz klarer Beweis, dass wir weder die Sünde gegen den Heiligen Geist noch die Sünde zum Tod begangen haben, auch nicht unser Heil verloren haben, sehen wir ganz einfach daran, wie Schlatter sagt, ob wir unseren Willen noch von der Bosheit trennen können, sie zu richten und zu hassen vermögen. Wo ein Mensch noch so tief, noch so lange in Sünde, auch in bewusster Sünde gelebt hat, sich dann aber von dieser Sünde trennt, sie bereut und bekennt, da ist er noch in Christus. Das ist überhaupt keine Frage. Das dürfen wir ganz klar festhalten. Und dann sollen wir uns nicht von Satan lähmen und ständig unsere längst vergebene Sünde wieder vor Augen halten. Und deshalb folgt auf die Kapitel Hebräer 6 und 10 mit den entsprechenden ernsten Warnungen noch Kapitel 12 mit der Mahnung, auch eine sehr ernste Mahnung, darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Vers 12, so ein passendes, treffendes Wort, wenn der Teufel einem so richtig niedergedrückt hat und ihm so richtig die Schuld und Verlorenheit vor Augen malt und jede geistliche Kraft aus einem Menschen entweicht. Genau das steht im Hebräerbrief hier vor Augen. Richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Mensch, lass dich doch vom Teufel nicht aufs Kreuz legen. Der Teufel möchte möglichst uns für immer geistlich lahmlegen, indem er uns unsere Sünde unnachgiebig unter die Nase reibt. Und knallt uns dann ohne Ende diese Bibelworte um die Ohren und redet uns ein, das gilt alles für dich. Für dich gibt es keine Hoffnung mehr, aus und vorbei. Gott aber sagt uns, wenn du dich vom Bösen abgewandt hast, dann bleib nicht liegen in der Verzagtheit des Sünders, dann richt dich wieder auf, dann nimm die Vergebung an und mach dich erneut in der Kraft Gottes ans Werk. Wer sich vom Bösen getrennt hat, der muss sich von der Last der Schuld, die ihm der Teufel immer noch einredet, nicht mehr zu Boden drücken lassen. Diese Schuld ist vergeben, steh auf und lebe kraftvoll und freudig in der Vergebung, die du empfangen hast. Nur leider, liebe Geschwister, so leicht gibt der Teufel nicht auf. Der zieht noch ein allerletztes Ass aus dem Ärmel. Und das ist der Esau. Über den Esau sagt Hebräer 12, Vers 17, denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Und nun wird dieses Wort sehr häufig so verstanden, dass ein Mensch sehr wohl seine Sünde erkannt haben kann, bekannt haben, dass er Vergebung und Gnade unter Tränen sucht, es ihm aber nicht mehr möglich ist. Schlicht falsch verstanden. Es ist eine der Bibelstellen, mit denen der Teufel viele unter der Last längst vergebener Schuld knechtet. Denn viele achten auf ihre Gefühle. Sie suchen Vergebung, sie suchen die Umkehr, sie wollen zurück in die Gnade Gottes, aber der Teufel hält ihnen den Esau vor Augen und sagt ihnen, deine Tränen bringen dir gar nichts. Dem Esau haben sie auch nichts gebracht. Du hast bewusst und mehrfach gesündigt, jetzt gibt es für dich keinen Raum mehr zur Buße. Du hast keine Chance mehr, den Segen zu ererben. Der Esau ist das letzte Ass in Teufels Ärmel. Aber, liebe Geschwister, genau das, was uns der Teufel weismachen will, sagt Gottes Wort nicht, auch wenn es häufig genauso missverstanden wird. Auf bibelkommentare.de fand ich dazu einen wichtigen einleitenden Hinweis. Nämlich, ich zitiere, Esau war ein Ungöttlicher, das heißt ein Weltmensch, der sich völlig über Gott und seine Anordnungen hinwegsetzte, wenn von ihm auch keine besonders bösen Taten berichtet werden. Das ist ganz wichtig. Es geht bei Esau nicht um diese oder jene böse Tat oder um eine Reihe von bösen Taten. Es geht um seine Herzenseinstellung. Und Esau hat nie zu Gott gehört. Unser ganzes Thema mit der Frage, kann ein Christ wieder vom Glauben abfallen, hat mit Esau eigentlich gar nichts zu tun. Also wenn irgendwelche Christen, die in Sünde gefallen sind, sich den Esau vor Augen halten und vom Teufel vor Augen stellen lassen, schon mal vom Ansatz komplett falsch. Der Esau trifft dieses Thema überhaupt nicht. Esau hat gar nie mit Gott gelebt. Die nächste wichtige Frage ist, was hat Esau wirklich gesucht und wofür hat er keinen Raum gefunden? Suchte er wirklich die vergnebernde Gnade Gottes? Der Begriff Buße verleitet uns zu dieser Annahme, ist aber an dieser Stelle falsch, diese Annahme. Das sehen wir vom Zusammenhang ganz deutlich. Der Begriff, der hier ungeschickt, nicht falsch, aber ungeschickt mit Buße wiedergegeben ist, heißt ganz allgemein im Griechischen Sinnesänderung. Und es ist auch ein Irrtum, eine Falschauslegung zu meinen, der Esau hätte keine Sinnesänderung vollziehen können. Die hat er eindeutig nachweisbar vollzogen. Denn er wollte jetzt ja von ganzem Herzen den Erstgeburtssegen. Und dieses Wollen setzt ja eine Sinnesänderung voraus. Als er das Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkauft hat, wollte er es nicht von ganzem Herzen. Also wir sehen, da hat mittlerweile definitiv und hundertprozentig eine Sinnesänderung stattgefunden. Den Erstgeburtssegen hat er jetzt mit Tränen gesucht. Aber diese Sinnesänderung, sagt der Hebräerbrief, fand keinen Raum, in dem sie noch hätte wirksam werden können. Nämlich ganz praktisch, Esau hatte sein Erstgeburtsrecht verkauft. Und Isaak hatte den Erstgeburtssegen dem Jakob bereits zugesprochen. Wenn es darum geht, dass er keinen Raum fand, dann geht es um den Erstgeburtssegen und nicht um Vergebung und nicht um Gnade. Wenn Esau die Sünde seiner Rebellion gegen Gott, die Sünde, dass er den Erstgeburtssegen nicht zu schätzen wusste und deshalb sein Erstgeburtsrecht leichtfertig verkauft hat, wenn er das bereut hätte, um Vergebung gebeten hätte, hätte er garantiert auch Vergebung empfangen. Aber darum geht es an dieser Stelle gar nicht. Er wollte den Erstgeburtssegen, aber den gibt es nur einmal. Und den hat er verkauft und der war bereits dem Jakob zugesprochen. Da war bei aller Umkehr nichts mehr zu machen. Es geht an dieser Stelle darum, dass eben auch eine Umkehr, die geistlichen Folgen, was ich immer wieder sage, beseitigt, nicht notwendigerweise alle irdischen und praktischen Folgen beseitigt. Das ist der Punkt. Mit dem Segen war nichts mehr zu machen. Der war weg, vergeben an Jakob. Wobei, auch nochmal ganz wichtig, bei Esau eindeutig, dass es hier nicht um die geistliche Dimension geht, sondern um die äußere praktische, ist ganz klar daran, dass bei Esau keine wirkliche Buße im geistlichen Sinne zu sehen war. Denn Esau fasste den Plan, nach dem Tod Isaak seinen verhassten Bruder Jakob umzubringen. So denkt und handelt keiner, der wirklich Buße getan hat, ja, oder tun wollte. Der ist und blieb im bösen Denken, in der Rebellion gegen Gott stehen. Der wollte nur, jetzt wo es ums Erben ging, praktisch die materiellen Vorteile des Erstgeburtsrechts doch und des Erstgeburtssegens in Anspruch nehmen. Da musst du mitkriegen, das ist jetzt vorbei. Und als er das mitgekriegt hat, kam der Zorn und die Wut und das eigentliche Wesen wieder hoch. Wir sehen, Esau hätte zwar gerne den Erstgeburtssegen gehabt, vor allem die damit verbundenen materiellen Segnungen von einer geistlichen Umkehr, von einem, um es mit den Worten von Adolf Schlatter nochmal zu sagen, vom Willen, sich von der Bosheit zu trennen, sie zu richten und zu hassen, war der Esau zu jedem Zeitpunkt meilenweit entfernt. Denn sonst hätte er sich unter seine Schuld gebeugt, aber er beugt sich nicht, er sinnt auf Rache. Das ist ganz, ganz wichtig. Also der Esau taugt als Ass aus dem Ärmel Satans überhaupt nicht für Gotteskinder, die in Sünde geraten sind und sich jetzt vom Teufel den Esau vorhalten lassen. einfach wegwischen. Esau hat damit überhaupt nichts zu tun. Vergessen. Wir halten fest, umgekehrt, wer unter Tränen umkehren will, der kann umkehren, garantiert. Aber nicht alle Folgen einer falschen Entscheidung werden damit aufgehoben und können damit aufgehoben werden. Der Erstgeburtssegen war weg. Darum geht es hier. Wir fassen zusammen. Wir müssen tief Luft holen. Es gibt nach Aussage des Wortes Gottes die Möglichkeit, dass Menschen, die wirklich wiedergeboren wurden durch den Heiligen Geist, tatsächlich auch wieder von Christus und vom Heil abfallen. Das kann aber nicht aus Versehen geschehen. Und das geschieht auch nicht durch eine oder mehrere Sünden. Das geschieht noch nicht einmal durch eine lange Kette von Sünden. Denken wir an die Antwort Jesu auf die Frage des Petrus. Wir kennen es, Matthäus 18. Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal. Wenn wir jetzt Hebräerstellen und so weiter so verstehen würden, wie sie leider oft missverstanden werden und der Teufel dieses Missverständnis fordert, hätte Jesus eigentlich sagen müssen, gar nie. Denn wenn er doch zum Glauben gekommen ist und jetzt noch sündigt, hat er Pech gehabt. Ja? Dann hat er doch den Sohn Gottes mit Füßen getreten. Sagt Jesus aber nicht, weil dieses Verständnis falsch ist. Petrus fragt bis 7-mal und wir wissen, dass der Herr sagt, nein, nicht bis 7-mal, 70-mal, 7-mal. Da, wo echte Reue über Sünde ist, da kennt die Gnade Gottes keine Grenzen. Ich denke, das dürfen wir wirklich ganz dick angestrichen mit nach Hause nehmen. Wo echte Reue über die Sünde ist, wo ein Mensch sich von der Bosheit trennt und sie richtet und hasst, wo echte Reue über die Sünde ist, kennt die Gnade Gottes keine Grenzen. Unser Heil hängt nicht am seidenen Faden. Wir betonen es nochmal, es liegt sicher und geborgen in den starken Händen unseres Herrn Jesus Christus. Und darüber freuen wir uns von ganzem Herzen. Und diese Gewissheit wollen wir uns von niemand nehmen lassen und lassen uns auch vom Teufel nichts anderes einreden, sondern wir nehmen mit die Mahnung, richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Im fröhlichen Wissen, dass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, teuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass du uns auch in schwierigen Fragen doch durch dein Wort klare Antwort gibst und auch manche unnötige Sorge und Not beseitigst durch dein Wort und durch deinen Geist, auch da, wo es der Teufel dann immer wieder schafft, Menschen ihre Schuld, ihre Sünde so groß zu machen, dass sie deine vergebende Gnade und Liebe nicht mehr wirklich annehmen können. Schenke doch, dass auch dieses Wort des heutigen Tages durch deinen Geist wirkt, dass das auch bei Menschen, die in dieser Gefahr stehen, ein Ende hat und sie sich dadurch nicht abhalten lassen, als deine Kinder doch wirklich deine vergebende Liebe anzunehmen, wo sie das wirklich auch von Herzen wollen, sich von der Sünde getrennt haben. Aber dass du uns eben auch den anderen Punkt deutlich und mahnend sagst, es ist ein gefährlich Ding, sich zu dir zu rechnen, auch wirklich zu dir vielleicht umgekehrt zu sein, aber sich dann auch wieder mit der Sünde einzulassen, sich in ihr einzunisten, weil das Gewissen dann auch mit der Zeit abgetötet werden kann und irgendwann einmal der Wille, sich vom Bösen zu trennen, es zu richten und zu hassen, gar nicht mehr da ist, weil das Böse wieder zu einem Teil unseres eigentlichen Wesens geworden ist. Dass wir diese beiden Aspekte aber wirklich auch ganz klar voneinander unterscheiden können, für uns selber, auch im Blick auf andere, dass wir auch anderen nicht unnötig Druck machen und dass wir auch immer wieder ganz deutlich merken, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Wir müssen es nicht mit menschlichem Einfluss, mit menschlicher Manipulation herbeiführen wollen, erzwingen wollen, sondern es kommt bei denen, die zu dir gehören, einfach ganz frei von innen heraus, dass sie mit dir leben wollen, dass sie deinen Willen tun wollen, dass sie es dir recht machen wollen, dir Freude bereiten wollen, nicht ausloten wollen, wie weit weg von dir sie auch noch gerade überleben können, sondern von Herzen durch deinen Geist getrieben sind, möglichst nah bei dir zu sein, eine möglichst lebendige Verbindung als Rebe zum Weinstock zu haben. und als Baum die Wurzeln möglichst tief in deine Wasserbäche hineinzusenken, um aus deiner Kraft möglichst kraftvoll zu leben, auch in diesen Tagen, in denen die Stürme des Bösen, die Hitze der Finsternis und des satanischen Wesens so bedrängend sind. Das war aber auch aus deinem Wort eben gerade in diesen Bildern sehen. Das muss uns letztlich alles überhaupt gar nicht beeindrucken. Denn mag die Hitze des Bösen noch so brennend, noch so glutheiß sein, sie kann dem nichts anhaben, der wirklich an deinen Wasserbächen gewurzelt ist. Und das schenke uns doch allen, dass wir das möglichst fest sind und auch alles Nötige tun durch deinen Geist, damit es in unserem Leben, in unserer Gemeinde so bleibt. Du auch weiterhin alles Falsche, alles Böse, alles Unwahrhaftige von unserer Gemeinde, von unserem eigenen Leben fernhältst. Auch alle Angriffe des Bösen zunichte machst und in Segen verwandelst. Und in dieser Kraft, die wir aus dir schöpfen, täglich kraftvoll in Vollmacht und Segen wirken können. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.